HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Licht am Horizont, eine neue Trägerschaft für die Rabbinerausbildung in Deutschland. Beratung, Krisenhilfe, Integration, das Profil der jüdischen Sozialarbeit und Steinerne Zeugen der Geschichte, ein neues Buch zur Rabbinervilla in Fulda. Und im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem muslimischen Antisemitismus. Nach monatelangen Querelen um die Zukunft der liberalen und konservativen Rabbiner- und Kantorenausbildung in Potsdam hat der Zentralrat der Juden in Deutschland nun für Klarheit gesorgt. Gemeinsam mit den öffentlichen Zuwendungsgebern bringt er eine Stiftung für die Rabbinerausbildung auf den Weg. Die Erleichterung ist allenthalben zu spüren. Doch es gibt immer noch auch starke Widerstände gegen diese Pläne. Und zusätzlich am Zacharias-Frankel-College, das seit 2013 konservative Rabbinerinnen und Rabbiner ausbildet, herrscht zurzeit große Unruhe, nachdem die Leiterin des Kollegs überraschend entlassen wurde. Vieles klärt sich gerade und manches bleibt noch ungewiss. Carsten Dippel berichtet für uns.
Ein regelrechtes Aufatmen ist bei jenen zu spüren, die seit langem auf einen Neuanfang für die liberale Rabbinerausbildung hoffen. Seit dem Skandal um Machtmissbrauch am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg herrschten, vor allem unter den Studierenden, Unruhe und Unsicherheit über die Zukunft der Ausbildung. Da half es auch nicht, dass die jüdische Gemeinde zu Berlin vor einem Jahr die Trägerschaft des Kollegs übernommen hat. Schließlich wird deren Vorstand unter Vorsitz von Gideon Joffe nach einer umstrittenen Gemeindewahl vom Zentralrat der Juden in Deutschland nicht anerkannt. Die Rabbinerausbildung geriet zum Spielball in diesem Machtkampf. Der Zentralrat zieht nun die Konsequenz. Mit einer von ihm getragenen Stiftung will er die liberale sowie konservative Rabbiner- und Kantorenausbildung auf eigene Beine stellen. Die Zuwendungsgeber, der Bund, das Land Brandenburg und die Kultusministerkonferenz stellen sich hinter dieses Modell. Es gibt breite Zustimmung. Positiv äußerte sich etwa die Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klappheck.
Damit sind die Voraussetzungen für eine qualitativ hochstehende Rabbinatsausbildung gelegt worden, die zugleich an ethischen Maßstäben gemessen wird und ein Studium in angstfreier Atmosphäre gewährleistet.
Die Berliner Gemeinde hingegen hält von der Idee einer unabhängigen Stiftung gar nichts. Empört spricht sie von Mobbing und einem Angriff auf das liberale Judentum. Auch aus Teilen der liberalen Rabbinerschaft gibt es erheblichen Widerstand. Die Rede ist von einem unzulässigen Eingriff in die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaft. Klappheck wurde von Mitgliedern der Allgemeinen Rabbinerkonferenz zum Rücktritt aufgefordert. In der entsprechenden Erklärung heißt es:
Mit seinen Bemühungen, eine unabhängige rabbinische Ausbildungsstätte, die von den deutschen Steuerzahlenden mitfinanziert wird, unter seine Kontrolle zu bringen, macht sich erstmals weltweit eine Institution daran, die Autonomie der Rabbinerausbildung zu kompromittieren.
Es geht erkennbar ein Riss durch die Welt des progressiven Judentums. Das ist auch unter Studierenden des Abraham-Geiger-Kollegs zu spüren. Auch unter ihnen gibt es Vorbehalte gegen das Stiftungsmodell. Das von Walter Homolka geprägte Narrativ eines übergriffigen Zentralrats, der das liberale Judentum kleinhalten will, trägt hier noch immer seine Früchte. Die World Union for Progressive Judaism, der internationale liberale Dachverband, droht damit, Absolventen dieser neuen, vom Zentralrat getragenen Einrichtung die Anerkennung als Rabbiner oder Kantor zu verweigern.
Die öffentliche Diskussion der Zukunft des Abraham-Geiger-Kollegs ohne Absprache mit liberalen Autoritäten und Organisationen sehen wir als eine massive Verletzung der Neutralitätspflicht des Staates in religiösen Angelegenheiten. Sie mischen sich in interne Belange religiöser Organisationen ein.
Unterdessen sorgt eine weitere Nachricht für großen Unmut unter den Studierenden des konservativen Rabbinerkollegs. Am 7. März wurde der Leiterin des Zacharias-Frenkel-College, Sandra Anusiewicz-Beer, von der jüdischen Gemeinde zu Berlin, ohne Angabe von Gründen, fristlos gekündigt. Es ist ein schwerer Schlag für das Kolleg. Denn Anusiewicz Beer war die tragende Säule und zugleich die einzige Festangestellte am Fränkel College. Gefährdet ist jetzt nicht nur eine für Mai geplante Ordination zweier Absolventen, sondern auch der gesamte Lehrbetrieb am konservativen Rabbinerseminar in Potsdam. Die jüdische Gemeinde zu Berlin gab jetzt bekannt, dass die Berliner Rabbinerin Gesa Ederberg interimsweise die Leitung des Fränkel College übernehmen wird.
Licht am Horizont, aber immer noch viel Streit. Es gibt immerhin eine neue Trägerschaft für die Rabbinerausbildung in Deutschland. Carsten Dippel berichtete. Hinter dem Namen Caritas und Diakonie verbergen sich die großen Sozialorganisationen der christlichen Kirchen, aber auch die jüdischen Gemeinden in Deutschland betreiben ein umfangreiches Sozialwerk, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Auf einer Fachtagung in Frankfurt ging es kürzlich um die wichtigsten Arbeitsbereiche und um aktuelle Herausforderungen für die jüdische Sozialarbeit.
Die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden ist vor allem ein Dienstleister für die jüdischen Gemeinden und Organisationen sowie für die Jugendhilfe und Senioren. Die ZWST organisiert Jugendfreizeiten, Bildungsaufenthalte, Eltern-Kind-Workshops und Treffpunkte für Überlebende der Shoah. Gerade seit dem 7. Oktober ist bei den Teilnehmern und Ratsuchenden der psychische Druck und Handlungsbedarf gestiegen. So erzählt es der Direktor der ZWST, Aaron Schuster.
Zum einen muss man mit der Situation von Krieg, Terror und seinen politischen Konsequenzen zurechtkommen. Auf der anderen Seite müssen viele Juden und Jüdinnen in Deutschland mit einer sehr konkreten und realen Bedrohungs- und Gefährdungslage umgehen.
Gewalt gegen Juden hat auch in Alltagssituationen zugenommen. An den Hochschulen zum Beispiel erleben derzeit jüdische Studierende vielfache Anfeindungen. Das sorgt für wachsende Verunsicherung auch in den Gemeinden und für viele Anfragen bei der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden.
Also die Anfragen sind vielfältig. Die reichen von verunsicherten Eltern, ja, die Sorge haben um ihre Kinder, sei es, ob sie sie in jüdische Einrichtungen schicken, aber auch diejenigen, die sie in nicht jüdische Einrichtungen schicken. Wir haben Sorge davor, wie man sich im öffentlichen Raum verhält. In der U-Bahn spricht man Hebräisch. Gemeinden rufen ihre Gemeindemitglieder dazu auf, in bestimmten öffentlichen Plätzen, auf bestimmten öffentlichen Plätzen keine jüdischen Symbole zu tragen.
Die zweite Säule der ZWST kümmert sich um sogenannte innovative Krisenhilfe. Das kann ziemlich vielfältig aussehen. Ob in akuten Notsituationen, wie zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal, oder in einer Opferberatung am Telefon bei antisemitischer Gewalt. Der Verein OFEC zum Beispiel, der Mitglied im Dachverband der ZWST ist, berät Opfer von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Aber auch Schulen, Kindergärten oder die Polizei. Der Bedarf an Hilfe und Beratung ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So erzählt es die Leiterin von OFEC, Marina Schenewski.
Für Juden und Jüdinnen, für jüdische Kinder, für jüdische Studierende sind die Räume inzwischen viel enger geworden. Es ist damit zu rechnen, dass Grenzüberschreitungen, verbale Attacken, aber selbst physische Übergriffe zustande kommen. Das heißt, viele Menschen gehen einfach schon mit so einer gewissen Erwartung dahin. Oder meiden diese Orte auch, wenn das möglich ist. Also wir müssen schon sagen, dass genau nach dem 7. Oktober die Lage sich erheblich verschärft hat, ohne zu dramatisieren. Sicherlich nicht an jeder Schule und jeder Hochschule, aber Antisemitismus stellt eine Struktur dar und darf nicht nur anhand einzelner Vorfälle gelesen werden.
Schließlich gehört zur Arbeit der ZWST auch die Rolle des sozialpolitischen Anwalts. Denn eins der größten Probleme für die jüdische Gemeinschaft ist momentan, jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Fast 3/4 von ihnen kommen mit einer akademischen Ausbildung nach Deutschland. Doch ihre Abschlüsse werden hier nicht anerkannt oder nur nach einem langwierigen und komplizierten Verfahren, das 3 bis 5 Jahre dauern kann. Kaum einer der Zuwanderer kann es sich leisten, so lange auf ein adäquates Beschäftigungsverhältnis zu warten. Deswegen müssen die meisten von ihnen ihre Deutschkurse abbrechen und schlechter gestellte Jobs annehmen, trotz ihrer sehr guten Qualifikation. Günther Jeck, Leiter des Berliner Büros der ZWST, warnt.
Das führt dann wiederum, wenn sie hier bleiben sollten, zur Altersarmut, denn die da erzielten Gehälter reichen nicht aus, um hier Rentenanspruch zu generieren.
Beratung, Krisenhilfe, Integration, die Schwerpunkte und die aktuellen Herausforderungen für die jüdische Sozialarbeit in der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden beschrieb uns Marie-Annabelle Kröger. In Fulda in der von Schildeck-Straße steht ein dreistöckiges Haus mit einer durchaus besonderen Geschichte. Es trägt den Namen Rabbiner-Villa. Es gehört zu den wenigen historischen Gebäuden, die sich als steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in Fulda erhalten haben. Und über dieses Haus ist jetzt ein Buch erschienen. Es erzählt von den zahlreichen jüdischen Familien, die bis 1938 dort gewohnt haben.
Drei Stockwerke, strahlend weiß gestrichen, große Fenster mit Holzrahmen und auf dem Dach zwei kleine Türme. Die Rabbiner-Villa ist schon von außen ein eindrucksvolles Gebäude. Ein neues Buch schaut jetzt hinter die dicken Steinmauern des Hauses. Wie der Name schon verrät, hat hier einst der Fulda Provinzialrabbiner Dr. Michael Kahn mit seiner Familie gelebt. Das Gebäude wurde 1902 fertiggestellt und ist das Zuhause der Familie Kahn, bis sie 1938 aus Deutschland fliehen müssen. Aber die Villa hatte noch mehr Bewohner.
Das großzügig ausgebaute Erdgeschoss der Rabbiner-Villa wurde nicht nur von Familienmitgliedern bewohnt. Auch Rabbinatsassistenten, Schülerinnen und Schüler, viele von ihnen aus Osteuropa stammend und andere Bezugspersonen des Provinzialrabbiners fanden Aufnahme im Haushalt der Familie Kahn.
Wer genau dort gewohnt hat, hat Autor Klaus H. Ort herausgefunden. 5 Jahre lang hat er sich mit der Rabbiner-Villa beschäftigt. Dass ein ganzes Buch aus seiner Recherche entsteht, war zu Beginn gar nicht geplant, erzählt Ort.
Wir hatten uns überlegt, weil es zu dem Haus selber nichts gab, einfach selber mal auf die Suche zu gehen und mal rauszufinden, wer war das? Also was gab es für Bewohner? Wer war der Hausherr? Wer war der Baumeister? Und das wollten wir im Grunde genommen in so einem kurzen, knackigen Flyer packen. Ja, aber wir hätten nie gedacht, was wir alles ausfindig machen zu diesem Haus.
Am Ende sind es 200 Seiten geworden mit dem Titel Die Fulda Rabbiner Villa. Klaus Ort ist eigentlich Mitarbeiter im Kulturamt in Fulda, hat die Recherche größtenteils in seiner Freizeit betrieben.
Ja, es begann eigentlich alles mit der Spurensuche im Fulda Stadtarchiv. Also ich habe die Meldekarten und die Fulda-Adressbücher, die historischen, durchgeschaut und habe geguckt, wo gibt es denn Parallelen, wo gibt es Überschneidungen zum Haus Schildeckstraße 12. Dann hatte man quasi wie so eine Skizze und die hat man dann gefüllt.
1300 Fußnoten hat das Buch. Es umfasst alles, von der Planung des Gebäudes.
Dr. Michael Kahns Antrag wurde an das Königliche Landratsamt übersandt, das am 10. März 1902 die Bauerlaubnis offiziell erteilte, die Vorgangsnummer 1006 vergab und den Eintrag in das Bauregister verfügte.
Über die verschiedensten Untermieter.
Auch der Lehrer Ivan Möller, der das Lehrerseminar in Köln absolvierte, lebte vorübergehend im Erdgeschoss.
Bis hin zum Ende der Villa als Rabbiner zu Hause.
Am 6. Dezember 1938 verließ Dr. Leo Kahn mit seiner Frau Lea und den 4 Kindern Fulda. Den Gemeindemitgliedern hinterließ er einen Abschiedsbrief.
Heutzutage gehört das Haus der Fulda Familie Kropp. Ingeborg Kropp-Arendt hat es vor 10 Jahren von ihren Eltern übernommen. Seitdem ist sie fasziniert von dem Gebäude.
Als ich damals das erste Mal in dieses Haus gegangen bin, über die knarrenden Treppenstufen gegangen bin, war dann in den einzelnen Wohnungen, die heute ja zum großen Teil Büros sind, habe ich gedacht, da ist so ganz viel historisches Leben und dieses historische Leben möchte ich ergründen.
Das Buch erzählt nicht nur, wer alles in der Rabbiner-Villa gelebt hat, es erzählt auch vom jüdischen Leben damals in Fulda allgemein, sowohl vor als auch nach der Machtergreifung der Nazis. Für Ingeborg Kropp-Arendt ist das wichtig.
In naher Zukunft wird es ja keine Zeitzeugen mehr geben aus dem Holocaust und wir brauchen steinerne Zeugnisse für die Zukunft. Und diese steinernen Zeugnisse ist unter anderem die Fuldaer Rabbiner-Villa.
Die Rabbiner-Villa in Fulda, eines der wenigen steinernen Zeugnisse jüdischen Lebens in Fulda. Über die wechselvolle Geschichte dieses Hauses ist jetzt ein Buch erschienen. Unsere Reporterin Katinka Mohme hat davon berichtet.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
In Einbürgerungstests will das Bundesinnenministerium künftig auch nach Informationen zum Staat Israel, zum Judentum und zur Bedeutung des Holocausts in der deutschen Geschichte fragen lassen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte dem Spiegel zur Begründung, Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenverachtung würden eine Einbürgerung ausschließen. Wer unsere Werte nicht teilt, kann keinen deutschen Pass bekommen. Die neuen Fragen will das Innenministerium laut Spiegel über eine neue Verordnung verbindlich machen. Sie sind eine Reaktion auf die Zunahme israelfeindlicher und teils antisemitischer Kundgebungen und Straftaten nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober vergangenen Jahres. Beim Test soll künftig unter anderem beantwortet werden, wie ein jüdisches Gebetshaus heißt, wann der Staat Israel gegründet wurde und woraus sich die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel begründet. 19 Rabbinerinnen und Rabbiner aus dem deutschsprachigen Raum haben sich zu einer liberalen Rabbinervereinigung zusammengeschlossen. Damit soll die liberale jüdische Tradition im deutschsprachigen Raum bewahrt und die Entwicklung des liberalen Judentums in einem zeitgenössischen Kontext gefördert werden, teilte die neue Organisation in Berlin mit. Die liberale Rabbinervereinigung sehe sich dabei als Nachfolgeorganisation der bis 1938 bestehenden historischen Vereinigung der liberalen Rabbiner Deutschlands. Dem Gründungsvorstand gehören der Luxemburger Rabbiner Alexander Grodzenski als Vorsitzender sowie als stellvertretende Vorsitzende der Berliner Rabbiner Andreas Nachama und die Bielefelder Rabbinerin Natalia Werschbowska an. Die liberale Rabbinervereinigung verstehe sich auch als Vertreterin der berufsständischen Interessen liberaler Rabbinerinnen und Rabbiner. Die Kulturmanagerin Hetty Berg bleibt weiter an der Spitze des Jüdischen Museums Berlin. Der Stiftungsrat unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Claudia Roth habe einstimmig für eine zweite Amtszeit Bergs bis 31. März 2029 gestimmt, wie die Bundesregierung mitteilte. Die 62-Jährige ist seit 1. April 2020 Direktorin der Stiftung Jüdisches Museum Berlin. Roth betonte, Berg sei es gelungen, das Museum als Leuchtturm für jüdisches Leben in Deutschland auszubauen und erfolgreich weiterzuentwickeln. Die 2001 gegründete Einrichtung gilt als das größte jüdische Museum Europas und zählt zu den besucherstärksten Museen in Deutschland. Als öffentlich-rechtliche Bundesstiftung erhält das Haus etwa 3/4 seines Gesamtbudgets vom Bund. 3 junge Kunstschaffende werden sich bei einem mehrwöchigen Aufenthalt in den sogenannten Schumstädten Speyer, Worms und Mainz mit der Geschichte der 3 mittelalterlichen Städte und ihrem jüdischen Erbe kreativ auseinandersetzen. Für das Projektstipendium Schum Artist in Residence habe eine Jury unter mehr als 100 internationalen Bewerbern den Musiker Yotam Schletzinger aus Israel, die Videokünstlerin Janette Grau aus den USA und den bildenden Künstler Benz Ilyes aus Ungarn ausgewählt, teilte die Stadt Speyer mit. Die Stipendiaten erhalten für die Zeit ihres Aufenthalts von Mitte August bis Ende September in den jeweiligen Gaststätten am Rhein eine möblierte Wohnung und ein Atelier. Die 3 Schum-Gemeinden bildeten im Mittelalter den Mittelpunkt des zentraleuropäischen Judentums. Der Name Schum leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Name der Städte ab. Seit 2021 gehören der Speyerer Judenhof, der Wormser Synagogenbezirk sowie die alten jüdischen Friedhöfe in Worms und in Mainz zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit muslimischem Antisemitismus.
Es ist so traurig wie wahr. Der Antisemitismus ist auf dem Vormarsch. Wieder. Oder genauer, schon wieder. Vor allem nach dem 7. Oktober 2023, also dem grausamen Massaker palästinensischer Terroristen an jüdisch-israelischen Zivilisten und dem Krieg, den Israel seither in Gaza gegen die Hamas führt, um solch ein Schlachten in Zukunft zu verhindern. Seither wurden Befürchtungen zu Gewissheiten und böse Ahnungen wurden bestätigt. Die Masken fielen, und der Antisemitismus zeigte seine hässliche Fratze. Vor allem in der Linken, wo die Ideen von Identitätspolitik, Postmodernismus, Postkolonialismus und Konsorten ihre verheerende Wirkung zeigten. Und noch schlimmer, unter Muslimen, wo die Saat religiösen Hasses, politischer Hetze und digitaler Propaganda aufging. Die Folge? Judenfeindliche Straftaten haben massiv zugenommen. In Deutschland und anderswo. Hier wurden allein in den ersten 100 Tagen nach dem 7. Oktober über 2200 judenfeindliche Straftaten gezählt. also etwa so viele, wie sonst in einem ganzen Jahr registriert werden. Wobei das lediglich die offiziellen Zahlen sind. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Es kam zu körperlichen Angriffen, Sachbeschädigungen, Bedrohungen, Beleidigungen, öffentlichem Hass und Hetze und vielem mehr. Es war die Entfesselung von muslimischem Antisemitismus in Echtzeit. Bevor die selbsterklärten Antirassisten und ihresgleichen nun auf die Barrikaden gehen, muss eines klargestellt werden. Der muslimische Judenhass ist nicht der einzige seiner Art. Leider. Daneben gibt es den Antisemitismus von rechts, dem historisch stets die größte Aufmerksamkeit zuteil wurde, den wachsenden Antisemitismus von links und den der Mitte. Und doch beherrscht der muslimische Antisemitismus derzeit das Geschehen. Auf den Straßen, bei Anti-Israel-Demonstrationen, vor allem aber im Netz und auf den Social-Media-Plattformen. Also auf TikTok, Instagram, Facebook und Konsorten. Was dort an Lügen, an Propaganda, an Hass und Hetze gegen Israel und die Juden verbreitet wird, ist einfach atemberaubend. Und gleichzeitig so wohl bekannt. Denn all das ist nichts Neues. Es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Wenngleich das Ausmaß, die Dynamik und die Intensität erschütternd sind. Es ist deshalb auch kein Zufall, dass der muslimische Antisemitismus in all seinen Spielarten von vielen Juden als derzeit größte Bedrohung wahrgenommen wird. Er ist gegenwärtig, unmittelbar, direkt und bedrohlich, in der digitalen wie in der echten Welt. Gleichzeitig bestehen erhebliche Hemmungen, das Problem beim Namen zu nennen. Zu groß scheint die Gefahr, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Und zu leicht scheint das Thema gekapert werden zu können, um den Islam oder die Muslime zu attackieren. Nun ist es eine Tatsache, dass die politischen Rechtsausleger jede Gelegenheit nutzen, um gegen Muslime, Ausländer, Flüchtlinge und den Islam Stimmung zu machen. Und nicht selten rechtfertigen sie dies ausgerechnet mit ihrer angeblichen Sorge um die jüdische Gemeinschaft. Aber all das darf nicht dazu führen, dass das Problem totgeschwiegen wird. Denn gerade dann überlässt man das Thema den rechten Demagogen und vergibt die Chance, konstruktive Gegenstrategien zu entwickeln. Die Folge: Der Hass wächst weiter, breitet sich aus und gerät schließlich außer Kontrolle. Auf der anderen Seite sieht es übrigens auch düster aus. Dort romantisieren die Linksausleger den Islam und billigen den Muslimen in ihrer Gesamtheit Welpenschutz zu. Für sie sind Muslime stets Opfer, die es zu behüten, zu beschützen und zu unterstützen gilt. Selbst wenn man es mit Hardcore-Antisemiten zu tun hat. Und das steht einer konstruktiven Gegenstrategie ebenso im Weg. Es sind Erkenntnisse, auf die wir immer wieder aufmerksam gemacht haben. Entwicklungen, die nicht nur Juden Sorgen bereiten sollten und die dennoch lange Zeit verdrängt oder ignoriert wurden. Von der Politik, von Bildungseinrichtungen, von der Gesellschaft und vor allem von der muslimischen Gemeinschaft selbst. Aus Gründen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und die dennoch alle ihren Teil dazu beigetragen haben, dass der Judenhass unter Muslimen ungehindert gedeihen konnte. Damit keine Missverständnisse entstehen. Wenn von muslimischem Antisemitismus die Rede ist, dann heißt das nicht, dass alle Muslime Antisemiten sind. Natürlich nicht. Sondern es ist der unvollkommene Versuch, eine besondere Spielart des Judenhasses zu bezeichnen, die sich vor allem unter Muslimen findet. Aus historischen, religiösen oder politischen Gründen. Nicht bei allen natürlich, sondern bei einem Teil dieser vielfältigen und pluralen Gemeinschaft. Und vor allem, aber nicht nur, unter arabisch- und türkischstämmigen Muslimen oder solchen, die sich dafür halten. Um einen Eindruck von der Dimension des Problems zu bekommen, sei auf eine weltweit durchgeführte Studie der Anti-Defamation League aus dem Jahr 2014 verwiesen. In dieser stimmten ganze 75% der befragten Muslime im Nahen Osten und in Nordafrika antisemitischen Äußerungen zu. Was wiederum nicht verwundert, denn der Hass auf Israel und die Juden ist für Muslime geradezu identitätsstiftend. Nicht nur, aber vor allem im Nahen Osten. Er wird in Schriften verbreitet, in Schulen gelehrt und im Fernsehen gesendet. Wer nun meint, dass der Nahe Osten weit weg und wenig repräsentativ sei, der sei vorsichtig daran erinnert, dass der überwiegende Teil der Flüchtlinge, die in den letzten Jahren nach Deutschland kamen, genau aus dieser Region stammen. Und wer glaubt, dass diese ihre Sicht auf Israel und die Juden an der deutschen Grenze abgelegt haben, der dürfte inzwischen eines Besseren belehrt worden sein. Das bedeutet nicht, dass alle Flüchtlinge aus Nahost Judenhasser sind. Denn das sind sie nicht, jedenfalls nicht alle. Und es bedeutet auch nicht, dass ihre Vorurteile, Haltungen und Einstellungen unveränderbar wären. Denn das sind sie nicht, jedenfalls nicht alle. Aber es hilft nicht, zu relativieren oder zu beschwichtigen. Und es hilft auch nicht, zu leugnen oder zu beschönigen. Denn Fakt ist, wir haben ein massives Problem. Und zwar nicht nur wegen des importierten Judenhasses, sondern ebenso wegen des Antisemitismus von Muslimen, die bereits in zweiter oder dritter Generation hier leben, die also in Deutschland aufgewachsen sind und die dem uralten Hass trotzdem erlegen sind. Durch den Einfluss religiöser Rattenfänger, durch die Macht der nahöstlichen Medienmaschine oder durch die ideologisch aufgeladene Wut, die sich in den asozialen Medien entlädt. Fakt ist außerdem, dass der Hass auf Israel und die Juden auch hierzulande als Bindemittel für Muslime unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Sozialisation und unterschiedlicher politischer Einstellung taugt. Dass er Menschen zusammenbringt, die sonst nur wenig gemein haben. Und dass er eine Konstante in einer immer unüberschaubarer werdenden Welt bietet. Die Rezeptur ist einfach. Unzufriedenheit wegen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Umstände. Ein Sündenbock als klares Feindbild. Eine Portion Verschwörungsglauben und mangelndes Vertrauen in die klassischen Medien, die Politik sowie staatliche und gesellschaftliche Institutionen. Irgendwie kommt einem das bekannt vor, oder nicht? Es hilft deshalb nichts, das Problem zu umschiffen oder es aus Sorge vor falscher Vereinnahmung totzuschweigen. Stattdessen braucht es Klarheit und Offenheit mindestens so sehr wie Sorgfalt und Präzision. Denn Verallgemeinerungen sind ebenso schädlich wie Pauschalurteile. Vor allem aber braucht es endlich die Bereitschaft, sich dem muslimischen Judenhass konstruktiv zu stellen und ihn mit allen Mitteln zu bekämpfen. Gesellschaftlich, politisch und juristisch. Denn es steht einiges auf dem Spiel. Und zwar nicht nur für uns Juden, sondern für die liberale Demokratie und unser friedliches Zusammenleben. Rabbiner Jonathan Sacks traf den Nagel auf den Kopf, als er schrieb: Der Hass, der mit den Juden beginnt, endet nicht mit den Juden. Das tat er noch nie. Und das wird er auch nie, auf dass diese Worte nicht ungehört verklingen mögen. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Schabbat. Shabbat Shalom.
Das war die religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Sowohl die Ansprache wie auch die ganze Sendung gibt's zum Nachhören als Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Und hier geht es gleich weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen anregenden Nachmittag mit hr2 Kultur.